Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und ganz ehrlich gehören Sie auch zu denen, die immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Heiligen Geist, wenn man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie der sein soll und was der sein soll. Dann herzlich willkommen im Club. Ist eigentlich auch kein Wunder, denn das Wort für Geist in der Bibel heißt immer auch Wind und der Wind weht, wo er will. Naja, da ist es manchmal echt schwer, den zu fassen. Aber wenn man daran weiterdenkt, dann könnte genau diese windige Sache der große Pluspunkt des Heiligen Geistes sein, denn nur so bringt der zwei Bewegungen zusammen, die eigentlich kaum zusammenzubringen sind. Darum geht's in dieser Predigt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Ja, das Fest des Heiligen Geistes feiern wir, auch heute am Pfingstmontag. Und manche können sich da ziemlich gut aus mit dem Heiligen Geist, aber irgendwie, weiß nicht, geht es Ihnen auch so richtig vorstellen, kann ich mir den Heiligen Geist eigentlich nicht. Der ist irgendwie ungreifbar. Also alles andere als konkret, abstrakt, manche würden auch sagen, irgendwie schwammig. Und wenn ich in der Grundschule komme mit der Heilige Geist, sind die Kinder bei dem Wort Geist sofort auf einer ganz anderen Schiene. Aber ich habe ja eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, ich habe sie wieder zurückgeholt. Hoffe ich doch. Naja, von Anfang an, wirklich von Anfang an, geht das den Leuten so mit dem Heiligen Geist. Und so heißt es schon bei der Taufe von Jesus, der Geist kam wie eine Taube herab auf ihn. Also was haben die Christen von Anfang an gemacht, wenn man sich den Geist nicht so richtig vorstellen kann? Ein Symbol genommen, das ist natürlich nicht der Geist, aber eine Taube als Symbol. Und in ganz vielen Kirchen gibt es eine Taube an irgendeiner Stelle als Symbol für den Heiligen Geist. Es war wirklich von Anfang an so, die fanden das damals schon reichlich unkonkret. Aber es ist ja auch verständlich, wissen Sie, schauen Sie nur mal auf die Pfingstgeschichte. Also da wird ja erzählt, dass die Jünger und Jüngerinnen dann im Haus waren und dort, sie haben gewartet, die Stimmung war sicherlich sehr gedrückt und dann dieser Satz: Plötzlich kam vom Himmel ein Geräusch wie ein daherbrausender, gewaltiger Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da merkt man schon an den Worten, das muss richtig heftig gewesen sein. Ein daherbrausender, gewaltiger Sturm. Aber dann steht am Anfang auch wieder, sie hört wie ein Geräusch von. Da war ja kein Wind, da haben ja nicht die Vorhänge gewackelt. Es war kein Sturm, es war nur Geräusch, wie ein Geräusch von. Kann man einfach nicht beschreiben. Naja, aber die Leute, die das gelesen haben, die wussten von den Bibelgeschichten, die sie kannten, also Wind ist ja immer wieder so eine Begleiterscheinung, wenn Gott kommt. Gott macht Wind. Denken Sie allein mal an die Geschichte des Propheten Elia, der ist ja so 40 Tage lang gewandert, bis er an den Berg Horeb kam, um dort Gott zu begegnen und dann heißt es, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam von dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Winde. Sehr eindrucksvoll. Aber nochmal betont hier, der Wind, das war nicht Gott. Der kam vor Gott her. Der Wind ist auch nicht der Heilige Geist, denn der Heilige Geist ist auch nicht Wind. Aber Wind ist immer so der Versuch in der Bibel zu beschreiben, wie das klingt, wenn Gott kommt und wie sich das anfühlt. Der Heilige Geist wird in der Bibel oft mit Wind verglichen. Das hat natürlich auch sprachliche Gründe. So, jetzt kann ich als Theologe mal wieder glänzen. Aber das ist der Grundwissen, das wissen alle. In der hebräischen Bibel, Ruach, heißt Wind, heißt Atem, heißt dann aber auch Geist, heißt auch Energie und Lebenskraft. Und diese ganze Bandbreite an Bedeutung, das steckt alles in dem Wort. Und was jetzt konkret gemeint ist, hängt immer vom Zusammenhang ab. Also so weit ist dieses Wort Ruach im Hebräischen. Und wissen Sie, im Neuen Testament ist es kaum besser. Denn Geist auf Griechisch heißt Pneuma. Und da sind die Techniker sofort bei der Pneumatik, also bei der, ich würde mal sagen, Drucklufttechnik. Und tatsächlich, Pneuma heißt nicht nur Geist, Pneuma heißt schlicht und einfach Wind, Luft. Das alles steckt schon in den Worten drin. Das ist kein Zufall, dass der Geist Gottes so ungreifbar ist wie Wind, den man auch nicht greifen kann. Das steckt schon in den Worten drin und Jesus hat das extra noch betont, dass es so ist. Sie wissen ja, in dem Gespräch mit Nikodemus, Hausamer Sprachfehler, sorry. Unsere Kirche ist die Nikomedes-Kirche, aber mit Jesus hat Nikodemus gesprochen. Da hat Jesus gesagt, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. So ist der Geist Gottes wirklich, hat Jesus selbst gesagt, kann man sich nicht richtig vorstellen. Weht wie der Wind, wo er will. Das heißt, Menschen können garantiert nicht über ihn bestimmen und können nicht festlegen, wo er wehen soll und wo nicht. Er ist für uns unverfügbar. Also ein recht schwieriger Kandidat. Ich behaupte heute aber, genau diese Eigenart, dass du ihn nicht greifen kannst, dass du ihn dir nicht vorstellen kannst, dass er ist wie der Wind. Genau diese Eigenart, die es uns schwer macht, uns den Heiligen Geist überhaupt vorzustellen, genau diese Eigenart ist der ganz große Pluspunkt des Heiligen Geistes. Warum? Weil der Heilige Geist zwei gegensätzliche Bewegungen zusammenbringt. Und ich glaube, das kriegt außer dem Heiligen Geist keiner hin. Also, ich habe ja vorhin gesagt, was dieses Wort in der Bibel für Geist heißt, alles Wind, Atem, Geist, Energie, Lebenskraft. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der hat wirklich Power. Der hat wirklich Kraft. Er ist nicht Kraft, deswegen werden Sie mich sehr selten von der Heiligen Geistkraft reden hören. Er ist nicht Kraft, aber er hat Kraft. Er bringt uns kraftvoll in Bewegung. Das ist der Heilige Geist. Das hat Jesus ja schon bei der Himmelfahrt angekündigt, dass es so kommt. Da hat er den Jüngern gesagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Das macht der Heilige Geist. Und dann ist es ja in der Pfingstgeschichte genauso gekommen. Hey, der Heilige Geist kam zu den Männern und Frauen, die da waren im Raum, und dann hat die nichts mehr auf ihren Stühlen gehalten. Da mussten die gleich raus auf die Straße. Das war die erste Bewegung, die der Heilige Geist gleich mal verursacht hat. Und ich habe aber vorhin gesagt, ja, der Heilige Geist bringt uns in Bewegung, aber es ist eine zweifache Bewegung, eine doppelte Bewegung, eine Bewegung, die eigentlich gegensätzlich aussieht. Fangen wir vorne an. Die eine Bewegung geht in alle Richtungen. Paulus hat das im Epheserbrief mal beschrieben. Er hat mal erzählt, wie der Geist Einheit schafft in der Gemeinde, aber einen Satz später sagt er gleich, wie der Geist das macht. Nämlich, Christus hat die versprochenen Gaben ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Heute geht es mir gar nicht darum, was das im Einzelnen für Begabungen sind. Ja, weil es gibt nämlich in der Bibel etliche Listen und da werden andere Begabungen genannt. Und diese Listen sind alle nach oben offen, da gehört noch so viel dazu. Wichtig ist mir eins, die sind alle völlig unterschiedlich. Paulus redet vom Geist der Einheit schafft und erzählt dann von den Gaben, die total unterschiedlich sind, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Das ist das Wichtige. Wenn der Geist Gottes zu uns kommt, dann schreit er gewiss nicht im Gleichschritt Marsch. Das macht er nicht. Wenn der Geist Gottes zu uns kommt, ist nichts da mit Gleichschaltung, überhaupt nicht. Wenn der Geist Gottes zu uns kommt, hat keiner das Recht, sich vorne hinzustellen und zu sagen, so wie ich sage. Nein, vielmehr ist es so, der Geist Gottes weckt in jedem und in jeder von uns andere Gaben. Und die sind so vielfältig, es gibt so eine große Vielfalt dieser Gaben. Ich fange mal mit dem an, was ich nicht drauf habe. Also es gibt Leute, die sind handwerklich begabt. Es gibt Leute, die sind die Techniker, und die brauchen wir unbedingt. Es gibt Leute, die sind Gärtnerin und haben einen grünen Daumen und das ist schön anzusehen. Es gibt Leute, die haben ein Händchen für Deko. Es gibt Leute, die schaffen es, seelsorgerlich zuzuhören und selbst einfach mal den Mund zu halten. Das ist eine besondere, seltene Gabe. Es gibt Leute, die können anderen gut was beibringen. Und die Schüler unter uns, ihr Konfirmanden, wisst, es gibt Leute, die bringen anderen was bei, können es aber eigentlich gar nicht. Aber gut, das ist ein eigenes Thema. Es gibt Leute, die können ziemlich gut vom Glauben reden, was aber nicht alle können. Es gibt Leute, die sind richtig kreativ und bringen Dinge fertig und schaffen Neues, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und das Wichtige ist, der Geist Gottes denkt nicht mal im Traum daran, sich bei dem, was er in uns bewirkt, sich an unsere Strukturen zu halten. Er hat überhaupt nicht vor, sich auf unsere Denke einzulassen und sich davon begrenzen zu lassen. Der Geist Gottes hat es nicht im Programm, dass er sich an unsere Ortsgrenzen hält. Die kennt er gar nicht. Und der Geist Gottes hält sich nicht mal an die Grenzen unserer Kirchengemeinden. Der Heilige Geist weht die Menschen an sein Ziel, wo sie die Gaben, mit denen Gott sie begabt hat, für die Menschen einsetzen können. Das macht der Heilige Geist. Und deshalb ist es wirklich gut, die Ortsgrenzen auch zu überwinden und die anderen Grenzen, die da oben drin sind. Es ist gut, über den Tellerrand zu schauen und die Augen aufzumachen und zu sehen, Mensch, da sind ja noch andere unterwegs. Hey, da laufen ja Leute in meine Richtung und sind mit mir unterwegs. Die kommen vielleicht auch aus anderen Dörfern, aber wir sind gemeinsam unterwegs. So wie der Wind in alle Ritzen und in alle Ecken dringt, so macht's der Heilige Geist. Er sendet uns in alle erdenkbaren Ecken und zu allen möglichen und unmöglichen Leuten. Und ich stehe hier auf der Kanzel und sage Ihnen, ich gebe zu, dass mir das nicht immer Spaß macht. Wirklich nicht. Ich rede jetzt mal nur von unserem Dorf, nur von Hausen, nicht von anderen Dörfern, dass sie es nicht in den falschen Hals kriegen. Aber wenn ich sehe, wo treibt es denn die Leute hin aus unserer Kirchengemeinde, die jungen Leute vor allem? Naja, die treibt es nach Herrenberg zur ICF und die treibt es nach Holzgerlingen zur Netzgemeinde. Und die treibt es nach Stuttgart ins Gospelforum. Da gehen viele Leute, junge Leute aus unserer Gemeinde hin. Und ich sage es Ihnen, wie es ist. Mir als Pfarrer, mir tut das weh. Und ich frage mich, hey, warum haben wir das nicht bei uns, was die brauchen und was die suchen? Warum müssen die das woanders suchen? Aber dann ist es wieder so, dass ich denke, naja, und wenn es der Heilige Geist ist, der diese jungen Leute in diese Gemeinden führt, warum hast du was dagegen? Der Geist Gottes führt uns und da sage ich, okay, es ist gut. Wissen Sie, weil das so unterschiedlich ist, weil viele andere Leute sagen, hey, mein Platz ist hier an diesem Ort. Da, wo ich wohne, da, wo ich bin, da ist mein Platz. Und ich sage Ihnen, wenn wir uns nicht für unseren Ort einsetzen, wer macht's dann? Hey, ICF ist vielleicht in Herrenberg aktiv, aber tut nichts für uns hier. Die Netzgemeinde tut nichts für uns hier. Das müssen wir machen, das ist unsere Sache hier, das ist unsere Kompetenz und auch unsere Stärke. Und deswegen bekämpfe ich meinen Groll und meinen Neid und meine Leidensmiene und sage, Schluss, das ist so und wir haben hier unsere Stärke. Paulus hat mal geschrieben, der Herr ist der Geist, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit, wenn das Jesus Christus so macht mit der Freiheit, wenn unser Herr für Freiheit steht, dann will ich das auch tun. Jeder Mensch ist frei und kann erhobenen Hauptes hingehen, wo er möchte und seinen Platz sehen, wo er will und erkennen, wo der Geist Gottes ihn hinschickt und hinstellt. Das ist eine ganz große Freiheit. Lassen wir uns diese große Freiheit, die der Heilige Geist atmet. Man könnte sagen, der Geist weht, wo er will, auch wenn es wörtlich so nicht in der Bibel steht, aber so in der Art. Der Geist weht, wo er will. Das ist die Bewegung des Geistes und das ist die erste Bewegung des Geistes. Er begabt uns und dann weht er uns dahin, wo er uns haben will und wo er uns braucht, wo immer das auch ist. So, das ist die erste Bewegung. Jetzt kommt aber die zweite Bewegung. Und wie gesagt, das ist auch eine Bewegung, die der Geist Gottes vorantreibt und die sieht erstmal genau entgegengesetzt aus. Vorher habe ich aus dem Epheserbrief zitiert, das Thema in diesem vierten Kapitel im Epheserbrief ist eigentlich Einheit im Geist. Die Einheit im Geist. Und damit führt der Epheserbrief fort, wofür Jesus selbst gebetet hat. Jesus hat doch gebetet, dass sie alle eins seien. Das war das große Anliegen von Jesus, wenn er auf seine Nachfolger geschaut hat. Der Geist Gottes weckt ganz unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten in uns. Ich habe vorhin vorgelesen, was Paulus da auflistet, die Evangelisten und die Lehrer. Aber was ist das Ziel? Was ist deren Ziel? Und da heißt es hier, deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Das ist die Einheit in Christus. Und unsere Einheit besteht darin, dass der Heilige Geist uns verbindet und wir uns auf Jesus Christus ausrichten. Das ist unsere Einheit. So wachsen wir zusammen, so helfen wir einander, so bauen wir uns gegenseitig auf, so halten wir in Liebe zusammen. Jeder von uns hat seine eigenen Probleme. Jede von uns hat ihre eigene Last zu tragen, ihr eigenes Päckle. Jedes Dorf tickt irgendwie anders, ist okay. Aber nebeneinander herzuleben, ist doch keine Einheit. Die Einheit der Glaubenden hört doch nicht an der Ortsgrenze auf. Nee, Einheit leben, das heißt einander wahrnehmen, einander begegnen. Einheit leben heißt Interesse füreinander zeigen. Über alle Grenzen hinweg, über alle Kirchtürme hinweg. Einheit leben heißt ein Stück zusammengeben, sich gemeinsam auf Jesus Christus auszurichten. Das heißt, im anderen einen Bruder erkennen, im anderen Menschen eine Schwester erkennen. Das ist Einheit leben. Und dann lassen Sie uns gemeinsam loslegen. Jeremia hat mal gesagt, und das ist ein Satz, der mich sehr bewegt, muss ich wirklich sagen, ein paar wenige Worte aus dem Jeremia-Buch, der hat mal zu seinen Leuten gesagt, suchet der Stadt Bestes. Und so denke ich immer wieder, das könnte doch Gottes Wort an mich sein, suche das Beste für dein Dorf, das Beste für deinen Distrikt, such das Beste für die Menschen um dich herum. Und dann, wer weiß, dann machen wir die Augen auf und dann sehen wir, dass es zum Beispiel Familien gibt, Das sind meistens Alleinerziehende, die lassen ihr Kind nicht taufen, die wollen es, aber sie lassen ihr Kind nicht taufen, weil sie das mit Tauffest nicht auf die Reihe kriegen und auch nicht das Geld dafür haben. Warum machen wir nicht ein Tauffest, wo wir nicht nur die Kinder taufen, sondern auch gleich das Fest dahinter liefern? Dann müssen Leute, die nicht das Geld haben, nicht von der Taufe absehen. Oder wir machen die Augen auf und sehen, es gibt Familien, die kommen auf dem Zahnfleisch daher. Wieso bauen wir nicht einen Babysitterpool auf? Wissen Sie, wer ist da, der das Herz brennt für die Aufgabe, Ansprechpartnerin und Vermittlerin für Babysitter zu sein, dass auch die, die babysitten, nicht alleine sind, alleine stehen und dass die Familien wissen, an wen sie sich wenden können? Das wäre doch was. Wie wäre es, wenn wir den Glauben stärken, da wo wir sind und miteinander an unterschiedlichen Stellen? Wenn wir praktisch helfen, wenn wir an Weihnachten für Einsame auf die Reihe kriegen. Gibt es bei uns in Hausen nicht? Gibt es das in irgendeinem Dorf schon, wo man es lernen könnte? Bei wem gibt es Weihnachten für Einsame? Heiligabend im Gemeindehaus? Ja, auch noch nicht. Okay. Ja, aber warum nicht? Gell? Hausaufgabenhilfe für schwache Kinder, die gibt es überall. Es gibt so viel Bedarf, der Geist Gottes öffnet uns da die Augen. Und sehen Sie, das sind die beiden Bewegungen, die beiden Richtungen, in die der Heilige Geist uns in Bewegung bringt. Das ist einmal die Bewegung auseinander, zu den Menschen hin, die Hilfe brauchen. Das sind in alle möglichen Richtungen, in alle Ritzen und Ecken hinein. Und die andere Bewegung ist die zur Einheit hin. Der Geist Gottes verbindet uns miteinander, wirkt in uns, dass wir eins sind. Wir müssen uns nicht aneinander ketten, überhaupt gar nicht. Der Geist Gottes wirkt diese Einheit in uns und baut uns auf. Das ist die besondere Vielfalt in der Einheit. Und ich sage, das schafft nur der Heilige Geist. Das ist der große Pluspunkt des Heiligen Geistes. Der mag unanschaulich sein, der mag schwer greifbar sein, aber auf seine Weise schafft er diese Freiheit und gibt jedem und jeder von uns auf die eigene Art und Weise, wie soll ich sagen, Anschubhilfe und Schub durchs Leben durch. Das ist sein großer Pluspunkt und das feiern wir heute. Amen.